Also wenn wir irgendwo einen starken Links- oder Rechtsflügel haben, dann würden die fiskalpolitischen Risiken noch größer und das könnte dann dazu führen, dass der Markt 20% fällt. Ole, 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 ole. Herzlich willkommen bei der EM-Ausgabe von Die Message,
der Investment-Podcast. So, der erste Tag mit einer Pause der EM und trotzdem gab es was im Fernsehen zu sehen, die Presidential Debate. Hast du sie gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vorhin im Radio was gehört, dass Biden Trump einen Straßenköter genannt hat oder so. Ich bin da völlig unbeleckt.
Es wird sowieso keinen Unterschied machen, oder?
Ja gut, das ist letztendlich die Ausgangssituation, egal wer Präsident wird, vielleicht wird es ja auch noch jemand anders, keine Ahnung. Ist ja gleich schlecht. Also wirst du natürlich Unterschiede in den Wahlprogrammen haben. Der eine wird vielleicht mehr mit Zöllen arbeiten oder dies und das oder irgendwie Drohungen machen mit Budgets. Aber letztendlich, was jetzt viel interessanter war, fand ich, im Juli hat das Congressional Budget Office, das CBO, nochmal neue Projektionen veröffentlicht. Die hatten also zuletzt im Februar eine Schätzung gebracht. Und da muss man sich vielleicht tiefer das Ganze anschauen. Also die gehen in ihren Schätzungen nicht von einer Rezession aus oder sonst was. Also es sind einfach so fortgeschrittene Daten rein, die man eigentlich immer nach oben, war zumindest in den letzten Jahren so, adjustieren kann. Also die Februar-Baseline war so, dass beim Jahr 2034 116% der GDP in den USA haben. Die June 2024-Baseline, die ist also jetzt bei 122%. Wenn ich jetzt darauf wetten könnte, dürfte, müsste, gehe ich davon aus, dass wir am Ende 2034 höher sind. Es sei denn, wir haben eine riesige Inflation, dass dieser Denominator-Effekt eintritt. Aber
und egal, wer gewählt wird, es wird keine Auswirkungen auf diese, auf das Debt haben?
Es wird weiter Schulden geben, weil wir haben letztendlich jetzt durch die höheren Kosten, was Zinsen angeht, also das CBO geht davon aus, dass wir im nächsten Jahr Zinskosten haben, die also jetzt die Verteidigungs- und Medicare-Kosten übersteigen. Und wir haben für 2024 ein Budgetdefizit von 6,7% vom GDP und das nahe einer Vollbeschäftigung. Also eigentlich bei einer sehr laufenden Wirtschaft, normalerweise hast du solche Zahlen ja als Unterstützung für eine Wirtschaft, wenn du in einer Krise bist oder viele Arbeitslosen hast. Und wir haben es eigentlich in der Befolgung, das ist vielleicht auch der Grund, warum keine Rezession eingetreten ist, mit der ja viele gerechnet haben.
Glaubst du, die Amis haben einen präferierten Kandidaten, wenn es rein um das Thema Wirtschaft und Kapitalmarkt geht?
Ich vermute fast, dass es dann schon eher der Trump sein dürfte, weil der irgendwo ein bisschen the art of the deal ja auch pro Wirtschaft ist, das allerdings immer sehr mit Schulden garniert hat, ja auch in seiner persönlichen Laufbahn. Ich glaube, das Bild, was man von dem jetzigen Präsidenten hat, ist halt schon etwas, der strahlt jetzt nicht die Stärke aus, die man sich vielleicht als Chef eines Landes sich wünschen würde.
Und wie du sagst, mit Schulden kennt sich Trump ja wahrscheinlich aus. Welche Auswirkungen sollte diese ganze Situation auf den US-Kapitalmarkt haben? Denkst du, dass der US-Kapitalmarkt auch durch die ganze Schuldenthematik nicht unbedingt das Zugpferd der Zukunft sein wird?
Also ich glaube, man muss unterscheiden, weil Aktien langfristig als Vermögenswert, als Sachwert, wenn ich eine hohe Staatsverschuldung habe und Schulden, die da sind, ist ja eher die Gefahr, dass man irgendwo eine Krise kriegt, irgendwann bei den Anleihen. Das heißt, Aktien bleiben da langfristig schon das Mittel der Wahl. Es kann natürlich sein, dass aufgrund der hohen Verschuldung, dass man auf Ideen kommt, irgendwelche Steuern zu verändern oder höhere Unternehmenssteuern einzuführen und einzufordern. All along, der US-Markt ist ja von wenigen Titeln getragen und auch in manchen Bereichen nicht günstig. Man hatte einen unheimlichen Run. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wir haben so viele Krisen in der Welt, dass einfach das Kapital, also A, der Dollar gesucht wird und B, für viele Investoren, die auch sagen, auf dem europäischen Kontinent gibt es Krieg, China ist mehr oder weniger uninvestierbar geworden vor dem Hintergrund, vor der Sorge von Sanktionen und auch von der Schwäche, die wir dort sehen in der Wirtschaft, dass halt ziemlich viel Geld einfach auch Richtung USA geflossen ist und auch weiterhin fließt.
Ich habe jetzt gehofft, dass irgendwie eine Opportunität für Europa entsteht oder du sagst, dass die Möglichkeit besteht, aufzuholen. Du hast den Krieg hier in Europa angesprochen und es stehen Wahlen an. Also gar nicht so unterschiedlich wie in den USA.
Ja, es gibt einige Länder, die natürlich Wahlen haben. Jetzt am nächsten Wochenende erstmal Frankreich und natürlich England. Was dich wahrscheinlich noch mehr interessiert als Engländer, wie ich an deinem Trikot ja eindeutig feststellen konnte. Da ist halt ganz interessant, wir hatten ja jetzt in den französischen Staatsanleihen schon also die größte Spread-Ausweitung gegenüber Bunds vor diesem Thema mit Macron. Und die Citigroup, glaube ich, war es, die haben mal so eine Analyse gemacht und haben gesagt, also dass im Prinzip so eine gewisse Sorglosigkeit trotzdem im französischen Aktienmarkt eingepreist ist und sie sagen halt irgendwo, wenn es so ein freundliches Wahlergebnis gibt, könnten wir nochmal 5% steigen, das machen sie so eine 20% Wahrscheinlichkeit dran, aber haben auch gesagt, also wenn wir irgendwo einen starken Links- oder Rechtsflügel haben, dann würden die fiskalpolitischen Risiken noch größer und das könnte dann dazu führen, dass der Markt 20% fällt. Wir warten es einfach mal ab. So Analysen sind natürlich auch immer irgendwo, dass darüber berichtet wird und so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden da einfach abwarten müssen.
Und wir hoffen einfach, dass auch hier politische Börsen kurze Beine haben.
Genau. Was ich viel interessanter fand, war ein französisches Unternehmen, was letzte Woche auf einer Konferenz gesprochen hat, und zwar war es L'Oréal. Die Aktie ist rund 5% gefallen, hat dann irgendwie 3,5% tiefer geschlossen. Ist dieses Jahr auch irgendwie 6% im Minus. Das Interessante ist eher, dass man dort die Wachstumsaussichten zurückgenommen hat, wo man vorher gesagt hatte, dass das 5% plus ist, sagt man heute, also der globale Markt für Beautyprodukte, und jetzt sieht man eher so 4,5 bis 5% Wachstum. Und das ist was, was dann auch in China, also in China größere Schwäche. Und ich glaube, das ist etwas in Kombination mit anderen. Wir hatten schon mal die Starbucks-Zahlen, die schwächer waren. Hennes und Mauritz, also H&M, kam auch mit Zahlen, hat den größten Tagesverlust, ich glaube, seit 2017. Also da sieht man schon, wir haben letztendlich da Unternehmenszahlen, die schwächer reingekommen sind. Also hier H&M geht man davon aus, irgendwie 6% Rückgang der Same-Source-Sales. Also du siehst in diesen Konsumbereichen, und ich glaube, da muss man fein drauf achten, in diesen Konsumbereichen sehen wir Bremsspuren, und wenn da nun ein gewisser Miss ist, sehen wir doch deutliche Kursrückgänge. Also ich glaube, das ist ein Anzeichen für die Marktverfassung aktuell.
Es war zu erwarten, dass der Konsum zurückgeht. Die Aktienmärkte haben es irgendwie nie durchsickern lassen.
Ja.
Aber es war zu erwarten, dass der Umsatz auch zurückgeht. Das sollte uns alles nicht überraschen, oder?
Ja, es ist irgendwie komisch, aber ich meine, in der Realwirtschaft haben wir ja die Bremsspuren schon seit Monaten, und jetzt scheint es aber auch am Aktienmarkt irgendwo mal anzukommen.
Was mich überrascht hat, war eine Nachricht, die ich gestern gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die Neubewertung bei dem Immobilienfonds von der Union.
Habe ich gesehen. Also es gab massive Abwertungen bei dem Unimo ZBI Wohnen, das ist ein Fonds, der war irgendwo bei 4,8 Milliarden Volumen, ist jetzt bei 3,9 um und bei. Die Welt titelt: höchster Tagesverlust seit 2008, das bedeutet der Immobilienfondsabsturz. Das macht natürlich nicht so viel Lust auf mehr, muss man sagen. Das ist jetzt erstmal ein Fonds, der abgewertet worden ist, ein reiner Wohnenfonds. Da haben halt die Prüfer, die jährlich irgendwo die Gebäude schätzen, haben den NAV halt nach unten korrigiert. Das ist bei Wohnimmobilien so, du hast natürlich, wenn du keine Indexmietverträge hast, dann steigen die Mieten nicht so schnell, wenn aber die Kosten höher sind und das Zinsniveau höher, wird dein Gebäudewert halt niedriger beurteilt. Jetzt muss man mal abwarten, also wie das bei anderen Fonds vielleicht ist. Ich denke, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren noch weitere Abwertungen bei anderen Vehikeln sehen, da das stark nachlaufend ist aufgrund der Bewertungsstichtage dieser Bewerter. Das hatten wir 2008 auch. Also ich glaube, in dem Sektor ist der Drops noch nicht gelutscht.
Aber da sieht man ja einfach die Risiken, die mit so einem, ich sag mal, illiquiden Investment einhergehen, diese Bewertung einmal im Jahr, ganz anders als am Aktienmarkt. Da geht es von einem Schlag auf den anderen.
Genau, ich meine, bei den Immobilienaktien haben wir es ja, wenn wir jetzt so einen Fonds nehmen und den mal gegen eine beliebige Wohnungsbaugesellschaft mit zigtausend Einheiten, die vermietet werden, dort sind die Kursrückgänge ja schon vorher geschehen. Also das ist einfach, das ist ja dasselbe Asset. Das heißt, das und in der Börse Hamburg werden diese Papiere ja auch gehandelt. Da sind also viele Immobilienfonds, die auch bereits mit dem Abschlag zu den offiziellen NAVs handeln. Da sagt der Markt eigentlich, es ist weniger wert, als draufsteht.
Glaubst du, es wird eine große Auswirkung auf den Immobilienmarkt insgesamt haben? Oder sehen wir diese Veränderung schon?
Ich glaube, in vielen Bereichen sieht man ja schon eine Veränderung der Immobilienmarkt als solcher in den verschiedenen Teilsegmenten. Wir haben ja viel weniger Umsätze gehabt, also die Preisfindung hat nicht so funktioniert, weil natürlich die alten oder die Verkäufer an alten Preisen irgendwo hängen und kriegst aber bestimmte Sachen nicht mehr finanziert. Transaktionsvolumen ist total runter. Also ich glaube, da ist die Hoffnung, dass die Zinsen vielleicht wieder sinken. Und obwohl jetzt die EZB die Zinsen gesenkt hat, sind die Baufinanzierungszinsen nicht groß gesunken. Also ich glaube, der Markt pendelt sich da wieder auf ein Niveau ein. Das sucht aber noch das Gleichgewicht, würde ich sagen.
Du hast gesagt, der Drops ist noch nicht gelutscht auf der Immobilienseite. Also noch nicht der Einstiegszeitpunkt vielleicht für Immobilienaktien?
Ich glaube, das muss jeder individuell schauen und was da für eine Erwartung ist. Ich glaube, gerade bei den Immobilienaktien, das Thema Wohnen, werden wir natürlich weiter haben. Die Frage ist, wie können die Mieten da steigen? Ich glaube, dass schon einige Firmen auch unter dem NAV mittlerweile gehandelt werden, dass du es einfach nicht zu dem Preis neu bauen könntest. Ist halt die Frage der Attraktivität. Der Sektor ist erstmal ein bisschen in der Ecke und weiß nicht, ob sich da jetzt so viel tut. Ich wollte aber zum Haus vielleicht nochmal zum Kartenhaus übergehen. Also nicht, dass das jetzt irgendwie da zusammengehört, sondern der Stefan Lorz in der Börsenzeitung titelt: Das Kartenhaus wackelt, Energiepolitik. Weil Berlin sich mehr auf Wunschdenken verlassen hat als auf Physik und die Faktenlage, droht ihm nun die Energiewende um die Ohren zu fliegen. Lesenswerter Artikel. Ich glaube, wir haben es hier schon vor Monaten mal angesprochen.
Ein bisschen spät dran, oder? Nachdem wir mit Lars Schenniger gesprochen haben.
Stimmt, die Folge kann man sich auch noch mal anhören und auch auf YouTube das Video, wo er auch einige Slides aufzieht. Ich glaube, wir müssen halt wirklich wegkommen von der Ideologie und wirklich zu gucken, was geht. Und dementsprechend gab es auch noch eine Meldung letzte Tage, dass der größte Versorger von alternativen Energien, nämlich die norwegische Statkraft, aufgrund von niedriger Strompreise und höheren Kosten, dass sie einfach die Pläne zum Bau neuer Wind- und Solarkraftanlagen zurückfahren. Und ich glaube, das ist eine Meldung, wo man auch ganz fein hinhören muss, denn Norwegen sehr finanzstark, Vorreiter dieser Technologien. Und dort sind also einige Projekte jetzt nach hinten geschoben worden und Gigawatt-Ziele kassiert worden. Und ich glaube, das ist etwas, das zeigt eigentlich die gestiegenen Kosten der Erstellung und die niedrigen Speisekosten. Das wird uns noch weiter begleiten. Und ich glaube, andere Meldung, die dazu passte, dass eben der Hauptteil immer noch über fossile Energien passiert und auch die Fördermengen dort eigentlich weltweit nicht zurückgegangen sind. Ich glaube, da ist noch ein langer Weg vor uns.
Das sollte Deutschland vielleicht nochmal zu bedenken geben, weil sonst stehen wir am Ende ohne was da, im schlimmsten Fall ohne Strom.
Das stimmt, und ich glaube, das wird auch im Thema Wettbewerbsfähigkeit, also ich habe jetzt letzte Woche gelernt, eine Abfrage von ChatGPT braucht ungefähr 10-mal so viel Strom wie eine Google-Search. Und dieses ganze Thema Datencenter, diese Stromversorgung, dass halt viele Städte das gar nicht mehr garantieren oder keine Garantien geben um Stromabnahme. Das heißt, da wird auch der Wettbewerbsfaktor, auch in Amerika geht man davon aus, dass man nach jahrelang gleichbleibenden Strombedarf jetzt eigentlich ein Wachstum hat durch diese Datencenter und künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das ist etwas, da müssten wir einfach für mehr Angebot an Strom sorgen. Und jetzt haben wir letzte Tage noch diesen Fehler, dass da irgendwelche Preise erodiert sind. Und da hat man ganz klar gesehen, dass wir natürlich zu bestimmten Zeiten einfach Strom aus dem Ausland kaufen. Auch das ist kein Geheimnis. Aber ich glaube, ein Appell an die Regierung sorgt dafür, dass genug Energie im Land ist, damit wir hier auch die zukünftigen Trends nicht verschlafen.
Ich hoffe, Sie hören es. Aber glaubst du, die würden was ändern? Vielleicht zurück in Atomenergie?
Ich glaube, wir müssen uns wirklich die Fragen stellen, wo soll es hingehen? Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Weitsicht, was sowas angeht. Und auch zu sagen, wir haben jetzt vielleicht genug, aber wir brauchen vielleicht für irgendwelche Dinge mehr. Also sollte man immer etwas mehr haben. Ich glaube, das wäre eine gute Herangehensweise.
Zum Thema Datencenter und künstliche Intelligenz können wir vielleicht auch noch ganz kurz über Nvidia sprechen. Seit neuestem nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt, wieder hinter Apple und Microsoft.
Das kann sich natürlich immer wieder schnell ändern. Ich wollte eigentlich dann noch ein Wortspiel bringen, jetzt Nvidia, irgendwie mit Envy, der Tag des Neides oder so. Aber wenn man Nvidia, das Verb im Lateinischen ist ja auch, steht ja für Neid. Ich glaube, da kann man auch ganz neidisch werden, wenn man das sieht, wenn man da Mitarbeiter wäre. Also ich habe jetzt hier nochmal aus dem Quartalsbericht mir das genauer angeschaut. Weißt du, wie viel die letztes Quartal ausgegeben haben aus ihrem Cashflow für die Begleichung der Stock Options? Weißt du, was das für eine Summe war?
Ein bisschen was wahrscheinlich.
9,3 Milliarden, wenn man sich das Cashflow-Statement anschaut, sind insgesamt 9,3 Milliarden Kosten für Stock Options.
Wow.
Das hat manches Unternehmen nicht an Market Cap. Jetzt könnten wir mal nachschauen, welche Firma irgendwie 9 Milliarden Market Cap hat, einfach um sich diese Sichtweise mal, was das für eine Bedeutung hat. Ich kann aber auch eine gute Nachricht für dich, die restlichen Stock Options, die es gibt, die sind aktuell, haben die einen Gegenwert von ungefähr 13 Milliarden gehabt per Stichtag, irgendwie Ende April, das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Aber Wahnsinn, 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 was das für eine Erfolgsgeschichte ist, sowohl für die Aktionäre als auch für die Mitarbeiter. Mega Respekt.
Das heißt auch weiterhin, ich glaube, mit glücklichen Mitarbeitern dann weiterhin der Weg nach oben oder die Möglichkeit für weiteres Wachstum?
Ich meine, wir haben natürlich krasse Bewertungen. Die Frage ist, wird dieser Sales-Pfad so weiter beschritten? Die haben immer überrascht, die haben immer mehr geliefert, als gedacht war. Die Analysten mussten ihre Ziele immer nachziehen. Wir hatten die Folge mit Daniel Pieling, der ja auch damals zu dem Thema dieses Compounding oder dieses exponentielle Wachstum hatte. Der aber auch sagte, dass die Hyperscaler halt natürlich sehr, sehr viel ordern. Und ich glaube, da wird man sehen, wenn diese Orderflut so weitergeht, dann kann das weiter sein. Was natürlich die größte Gefahr ist, dass irgendwo so eine Wachstumsdelle reinkommt und dann ist so ein Kurs, das kenne ich aus eigener Erfahrung, also wenn du ein Wachstumsunternehmen mit einem hohen Wachstumstrajectory gepreist hast und da kommt mal ein Dip rein, dann kann das auch sehr schnell mal zweistellig, deutlich zweistellig nach unten kommen. Wir werden es sehen. Aber erstmal muss man sagen, mega Respekt vor dem Unternehmer, der diese Unternehmung aufgebaut hat.
Von Platz 1 auf 3 haben wir schon angesprochen. Du hast die EM-Folge ja sehr euphorisch angekündigt. Wer wird Platz 1 bei der EM?
Da möchte ich mich nicht zu äußern, um die Wettquoten nicht zu beeinflussen.
Oh, das wäre interessant, wenn wir das schaffen würden. Deine Message, eine bisschen andere Message heute, deine Message zur EM, zu Deutschland?
Ja, spielen wir morgen und schauen wir mal.
Danke, dass du da warst heute, Uli. Bis zum nächsten Mal bei D-Message.
Der Investment-Podcast.